Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Herzlich willkommen zu den Zwischentönen mit Tanja Rono am Mikrofon und mit einem Gast, der von sich sagt, ich bin Lebensgefährte, Sohn, Künstler, Lumpensammler, Gauner, Bruder, guter und schlechter Freund, alles in einem. Den meisten dürfte er aber in seiner anderen Tätigkeit bekannt sein, nämlich als Schriftsteller. Es geht uns gut, alles über Sally, Unter der Drachenwand oder Der alte König in seinem Exil. Ein Buch über seinen demenzkranken Vater, das seinerzeit viel angestoßen hat, viel besprochen wurde. Das alles sind Titel aus seinem Schaffen und ein ganz neues Werk, das in nochmal ganz andere Welten führt, nämlich ins Spanien der Reformationszeit, ist gerade frisch dazugekommen. Also an Gesprächsstoff wird es nicht mangeln. Ich freue mich sehr auf den Schriftsteller, aber natürlich auch auf den Bruder, Sohn und Lumpensammler Arno Geiger. Schön, dass Sie da sind.
Ja, grüße Sie, Frau Rono.
Also Lumpensammler oder Ex-Lumpensammler, Herr Geiger, das klären wir noch. Mir war in jedem Fall wichtig, Sie hier als vielseitige Person einzuführen, denn ein Mensch mit nur einer Seite ist ein Monster, habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, auch der Mensch muss ausbalanciert werden. Also wir brauchen alle unsere Gegengewichte. Und ich glaube, bei Shakespeare ist es oft so, dass er eine sozusagen Gefühlsregung als Charakterzug einer Person zuweist, also Zorn, dann ist dieser Mensch nur zornig. Das sind starke Charaktere, aber es sind Monster.
Ich erinnere mich, dass Sie auch schon mal als Monster bezeichnet worden sind von einem Literaturkritiker, der Sie als Empathiemonster bezeichnet hat. Haben Sie sich wiedergefunden in dieser Beschreibung?
Ja, das ist flapsig dahingesagt und als Kompliment gemeint. Ich selber empfinde mich als durchschnittlichen Charakter, der sich so gut in der Mitte hält und in beide Richtungen gut ausgreifen kann. Also ich stehe mir selber nicht wirklich im Weg beim Schreiben. So ein großes Ego. Also ich denke, im Schatten der Egozentrik wächst kein Gras. Und das ist einfach eine in die Wiege gelegte Gabe, dass ich in meinem zurückhaltenden Wesen, aber mit einem wachsamen Auge ausgestattet, ein gutes Gefühl habe für Antriebskräfte, für auch Fliehkräfte im Menschen.
Man muss ja auch erstmal ein grundsätzliches Interesse mitbringen an anderen Menschen.
Ja, das auch hier würde ich sagen, es ist Teil meiner Person und die Vielfalt der Menschen ist auch Teil meines Geschäftspotenzials, muss man sagen, dass nicht alle Menschen so sind wie ich, aber ich bin so einer. Ja.
Sie sind so einer, verstehe. Was hat Sie als Schriftsteller, als Mensch oder eben als Empathiemonster an einem alten, abgehalfterten Ex-Monarchen aus dem 16. Jahrhundert interessiert?
Ja, abgehalftert.
Zur Erklärung, Sie haben über Karl den V. geschrieben. Das ist Ihr aktueller Roman.
Ja, Reise nach Laredo. Und Karl der V. ist eben nur teilweise richtig, weil das war er bis zu seinem Rücktritt. Und dann ist er eben nicht mehr Karl der V. Und ich schreibe über diesen Menschen, der zurücktritt in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit Mitte 50, und dann von seinem Umfeld verlangt, sie mögen nur noch Karl zu ihm sagen, ihn nur noch beim Vornamen ansprechen, weil er sei nichts mehr. Und mich hat dieser Karl, diese Person, dieser Privatmann Karl angesprochen, und zwar von Person zu Person. Dieser Rücktritt wurde Karl dem V., dem Herrscher, oft als Schwäche ausgelegt, als Scheitern. Und ich empfinde das als große Stärke, dass er diese so schweren Kronen vom Kopf herunternimmt, dass er sich aus dieser für ihn als unbefriedigend empfundenen Situation befreit und etwas macht, was im Grunde kein Vorbild hat, dass er als Kaiser des römisch-deutschen Reiches und als König von Spanien den Krempel hinwirft und sagt, ich ziehe mich zurück, es gibt noch andere wichtige Dinge im Leben, ich möchte mit mir selber ins Reine kommen, vielleicht auch, ich möchte mich selber beschützen, ich gehe hier unter.
Aber wie sind Sie auf diesen Karl gestoßen? Haben Sie gezielt nach einem Protagonisten in Ihrem Alter gesucht?
Nein, das war eine kleine Bemerkung in einem Feuilleton von Matthias Claudius. Da erwähnt er diesen Karl den V., der in der Estremadura zurückgezogen in ein Kloster seiner eigenen Begräbnisfeierlichkeit probeweise beiwohnt.
Das fanden Sie verstörend genug?
Bizarr, und bin ihm nachgegangen, habe festgestellt, das sind Legenden, das ist Schmähpropaganda. Tatsächlich wurde dieser Rücktritt als in gewisser Weise Form des Wahnsinns wahrgenommen. Und mich hat das wirklich von Person zu Person angesprochen, das Loslassen. Ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt mit ihm. Und meine Alltagswahrnehmung ist, dass die Menschen sich an viel geringere Erdendinge klammern als Kaiserkronen und können trotzdem nicht loslassen. Und an dem Punkt, an dem ich im Moment stehe, schwierig das jetzt zu analysieren, warum mich das so an der Gurgel packt. Aber sicher ist, dass das Loslassen eine Kulturtechnik ist, die zu wenig gepflegt wird.
Das Loslassen und das Ausmisten, zu dem wir vielleicht später noch kommen könnten. Aber dieser Karl ist kein auf Anhieb sympathischer Typ. Also der lebt in diesem Kloster in der Estremadura, hat allerlei Krankheiten, er ist gezeichnet davon, er ist alt, er ist krank, er ist auch hässlich, auch in ihren Beschreibungen. Sein Hofstaat oder der Rest, der davon halt übrig ist, wartet eigentlich nur darauf, dass er an einer seiner vielen Malaisen zugrunde geht. Es wird so richtig schön beschrieben, wie ihm der Mief aus dem Brusthaar hochsteigt. Also warum so eine Figur, die ja nicht wirklich ein Sympathieträger ist? Er ist auch missmutig, er hat eigentlich genug vom Leben.
Ja, weil dieser Rückzug ins Kloster, glaube ich, nicht die Befreiung bringt, die er sich erhofft hat. Er wird als mürrisch beschrieben und ich denke, dass die Tür zum Glück, aber auch die Tür zu sich selber nach außen aufgeht. Also, dass man sich selber erfährt im Kontakt mit der Welt. Und dann beginnt, wenn man so will, diese Binnengeschichte, diese Reise nach Laredo, die er als jedermann unternimmt.
Diese Reise, auf die Sie den Karl schicken, die beginnt in der Estremadura und führt dann nach Laredo an der Küste. Das ist eine Reise, die der historische Karl andersrum gemacht hat, als er nach Spanien gekommen ist. Da ist er in Laredo gelandet mit dem Schiff. Und Sie beschreiben das wie so eine Art Roadmovie. Der reitet auf so einem Maultier, also eher Sancho Panza als Don Quixote. Und es hat sowas von Western auch, hatte ich das Gefühl, so eine Art europäischer Western, wie die da durch diese wilde Landschaft ziehen, von der es heißt, die ist eigentlich gar keine Landschaft, sondern höchstens Raum oder Weite. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt ein anderes Buch von Ihnen gibt, das nicht in Österreich spielt.
Ehrlich, der Loh ist geografisch nicht verortet. Da gibt es auch Szenen, die am Meer spielen.
Man kann schon sagen, dass Sie sich relativ weit weg bewegt haben von den Schauplätzen Ihrer anderen Romane, richtig?
Ja, sowohl historisch 500 Jahre zurück, als auch sehr weit nach Westen. Zuerst ins Hochland der Estremadura, sehr unwirtliche Gegend, dann diese Hochebenen. Das ist vielleicht das Schöne, wenn man weit weg geht, sowohl historisch als auch geografisch. Das ist auch Freiheit.
Ja, ja. Wofür hat es diesen Abstand gebraucht, habe ich mich gefragt. Sie hätten vielleicht auch in Ihrem engeren Umfeld etwas finden können, um dieses Thema des Loslassens zu verhandeln.
Ja, aber es ist eben auch Freiheit, dass ich mir eine Situation schaffe, in der ich in meinem Verständnis jetzt weniger gebunden bin an Realitäten, weil ich finde das 16. Jahrhundert nicht wieder. Sicher mein freiestes Buch, das ich je geschrieben habe.
Wie haben Sie denn recherchiert?
Ja, wenig. Weil, weil, also ich finde, es ist besser, man recherchiert gar nicht. Nein, das ist dann eben ein literarischer Raum. Und ich glaube, Literatur muss mit Bedeutung arbeiten, nicht mit Information.
Das heißt, das ist Ihre innere Extremadura, durch die er hier reitet?
Ja, ich war 2002, war ich einmal wandern in der Extremadura im glücklichen Geheimnis beschrieben. Ich hatte ein pfeifersches Drüsenfieber.
Im Delirium sind Sie da durchgetorkelt, schon von Geiern umkreist, erinnere ich mich.
Ja, da gibt es sehr viele Geier in der Extremadura. Und weil es mir dort so schlecht ging und meine Frau Ärztin im Urlaub, wollen Ärztinnen nichts mit Krankheit zu tun haben, die hat immer gesagt, tut dir etwas weh? Und ich habe gesagt, na, weh? Eigentlich nein. Ich bin nur so müde und ich bringe kaum einen Fuß vor den anderen. Und so bin ich durch die Extremadura getorkelt, 2 Wochen lang. Und natürlich ist da etwas hängen geblieben und das spielt beim Roman auch hinein.
Genau, also so deliriöse Zustände in dem Kontext sind Ihnen nicht unbekannt. Jetzt stellen wir uns vor, wie der alte König durch diese Weite der Pampa reitet auf einem Maultier. Und hören dazu vielleicht mal die erste Musik und mal sehen, ob jemandem etwas dazu auffällt.
As I walked out on the streets of Laredo, as I walked out on Laredo one day, I spied a young cowboy, all wrapped in white linen, all wrapped in white linen, as cold as the clay. Beat the drum slowly, play the fife lowly, play the dead march as you carry me.
Johnny Cash haben wir gehört, auf Wunsch von Arno Geiger, meinem Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Geiger, stimmlich können wir da nicht mithalten. Aber was hat jetzt Johnny Cash wiederum mit dem alten Karl zu tun?
Ja, Laredo.
Er meint aber ein anderes Laredo möglicherweise.
Er meint das texanische Laredo. Da will einer seine Sterben, seine Geschichte erzählen in Laredo. Und sagt,
ein junger Cowboy.
Ja, es gibt auch Versionen, da heißt es I'm a poor cowboy. Hm. I'm a poor cowboy, I know I've done wrong. Und der spricht ihn an und sagt, ich möchte dir meine Geschichte erzählen, weil ich werde heute noch sterben. Also es ist wie bei einem Diamanten, unter Druck werden Dinge durchsichtig. Unter Druck werden auch Menschen durchsichtig. Sie werden klarer, sie werden offener, sie werden ehrlicher. Das ist ganz ein wunderbares Lied. Und für mich war es wichtig, dass ich mir diesen Karl, dass ich ihn zu mir nehme, dass ich ihn auch heraushebe aus diesem Historischen, weil es für mich etwas ist im Hier und Jetzt. Und darum habe ich mir dann gleich noch Streets of Laredo herangenommen und diese Western-Motive klingen dadurch schon an. Also das ist etwas, was ich jetzt im Hier und Heute schreibe. Ich glaube auch, dass es, was weiß ich, Shakespeare, wenn er über Julius Caesar schreibt, ihm nicht über diesen Typen in der Toga geht, sondern es geht ihm um was grundsätzlich Menschliches, das für die Menschen im Hier und Jetzt von Bedeutung ist.
Wir haben jetzt über diese historische Person gesprochen und jetzt kommen wir mal zu einer Person aus dem Hier und Jetzt. Denn ich habe eben gesagt, das wäre alles so was Besonderes, diese Geschichte über diesen Karl. Aber tatsächlich ist der Karl ja mindestens schon der zweite König in Ihrem Werk. Sie haben ein Buch über Ihren Vater geschrieben, das war 2011. Das heißt, der alte König in seinem Exil. Ihr Vater war an Demenz erkrankt, davon handelt dieses Buch. Gibt es zwischen diesen beiden Monarchen oder Ex-Monarchen eine Verbindung?
Ja, es gibt Trennendes und Verbindendes. Das Verbindende ist, dass sie um die eigene Person ringen. Bei meinem Vater vor dem Hintergrund einer Situation, die er sich nicht selber ausgesucht hat, eine Demenzerkrankung, ich glaube, die er zu Beginn als unglaublich mächtig wahrgenommen haben muss. Also da kommt etwas, das ist stärker als ich und das macht etwas mit mir. Bei Karl ist es ja eine freie Entscheidung. Aber bei ihm stellt sich halt eben auch die Frage, wer bin ich als Mensch, wenn der äußere Glanz wegfällt? Und bei meinem Vater ist auch vieles herausgekommen aus der Person, wieder für das kein Platz war in den Jahren davor. Unter Druck im Beruf, 4 Kinder, eine Familie, in der es ständig drunter und drüber geht, auch in diesem bäuerlich-katholischen Milieu, aus dem wir herauskommen. Und so schrecklich diese Alzheimer-Erkrankung war, sie hat nicht nur genommen, sie hat auch gegeben, dass es körperlicher geworden ist bei uns zu Hause, dass es auch so etwas wie Umarmungen gab. Und wir hatten viele glückliche Momente auch. Das ist es nicht wert, diese Krankheit. Aber es bringt nichts, sich an das Verlorene zu klammern. Man muss mit dem Vorhandenen umgehen und da ist jeder glückliche Moment wunderbar, ein großes Geschenk.
Haben Sie damals gehadert, über eine Person aus Ihrem persönlichen Umfeld zu schreiben? Es ging ja auch an die eigene Substanz, ne? Als Sohn sind Sie ja auch mit drin.
Ich war jung, Ende 20, als das losging. Ich war in den Aufbaujahren. Ich fand, ich habe jetzt wirklich andere Dinge zu tun, als mich um meinen Vater zu kümmern. Ich war ziemlich verloren, stand ich in der Welt und ich fand das furchtbar. Also eben auch Schicksal. Also Schicksal kommt nicht nur auf meinen Vater zu, es kommt auch auf mich zu. Und jetzt musst du Stellung beziehen. Ein paar Jahre habe ich gezögert und war zornig mehr als mitfühlend. Ja, aber irgendwann habe ich mich in die Situation dann hineingefunden.
Das Buch hat damals ja fast sowas wie eine eigene Gattung mit begründet. Es kam ein ganzer Schwung zum Thema Alzheimer, Demenz damals raus, literarische Texte, intellektuelle Auseinandersetzungen. Was viele besonders fanden an Ihrem Buch war der eher heitere Ton. Und es wurde Ihnen zum Teil auch zum Vorwurf gemacht, dass da gesagt wurde, das ist eine Krankheit, das soll man nicht beschönigen. Diese Erkenntnis, sich nicht bis ins Letzte aufzulehnen, sondern einen anderen Weg zu suchen. War das gleich von Anfang klar, dass das so sein muss oder hat es gedauert?
Am Anfang waren wir alle wie paralysiert. Zunächst schleicht das sowieso so heran, dass man es nicht erkennt. Es schleicht sich ein. Wir hatten ein paar Jahre Zeit, so Schritt zu halten oder dann vielleicht auch einen Schritt voraus zu sein und zu sagen, wir wollen bestmöglich damit umgehen. Wir haben wieder mehr Musik gemacht. Ich komme eigentlich aus einer Familie von Musikern. Meine Geschwister spielen alle 3, 4, 5 Instrumente gut.
Und Sie?
Und ich keines. Ich singe gern und auch gut, glaube ich. So halt unter der Dusche. Aber ich mag es, wenn musiziert wird. Und ich habe auch mit meinem Vater viel gesungen. Und wenn dann gesagt wurde, man soll das nicht beschönigen. Ich habe überhaupt nichts beschönigt und zwar überhaupt nichts. Ich habe nur nicht diese Klischees von Demenz wiedergegeben, mit denen ich aufgewachsen bin.
Die das da wären?
Ja, das Finsterste und Schlimmste, was dir passieren kann, eine Krankheit, für die man sich schämt. Und auch, dass sich die Angehörigen für die Betroffenen schämen. Und ich habe so erzählt, wie es stattgefunden hat. Mein Vater war ein sehr sympathischer, netter Mensch. Wenn man ihn bedrängt hat, dann hat er schon einmal sich ein bisschen Platz verschafft. Und meistens über Tage, Wochen, wenn nicht Monate, hatten wir einfach eine gute Zeit. Wir mussten ihm helfen, sich zu orientieren. Er blieb kleinräumig unglaublich klug. Das war zum Beispiel auch etwas, was mich überrascht hat. Ich hatte Demenz mit so einer Art von Dummheit gleichgesetzt, aber es ist Vergesslichkeit. Aber wenn ich ihm eine Frage gestellt habe, hat er Antwort gegeben darauf. Und zwar teilweise kam das so von tief innen mit so einer Kraft und Wucht aus dieser existenziellen Not heraus gesprochen. Und ich habe diese Klischees von Demenz in der Begegnung mit meinem Vater schlicht und ergreifend bei uns nicht wiedergefunden.
Ich fand ja trotz allem, Sie sagen, es ist einfach so gewesen, aber es ist für mich nicht ein Buch über das Festhalten, sondern schon ein Buch, wo man sich gemeinsam auf einen Weg begibt, auch ein bisschen ähnlich wie beim Karl. Und der führt auch an ein noch unbekanntes Ziel.
Da ist tatsächlich eine Verbindung zur Reise nach Laredo, dass Lebenskunst auch in der Fähigkeit besteht, sich zu verändern. Jederzeit eben auch ein eigenes Gepräge zu geben oder wenn das Schicksal auf dich zukommt, flexibel zu sein, also ein bisschen sozusagen dem Druck des Schicksals auszuweichen. Bei meinem Vater, ich glaube im ersten Kapitel heißt es, weil er nicht mehr über die Brücke zu mir herüber konnte, musste ich über die Brücke zu ihm. Also wir brauchten wieder eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Wahrnehmung. Ich habe dann einfach angefangen, seine Wahrnehmung der Welt anzunehmen. Am Anfang habe ich gesagt, natürlich bist du hier zu Hause, du hast das Haus ja selber gebaut und wie schaut es bei dir zu Hause aus? Und er hat gesagt, ja, eh so wie hier, aber ein bisschen anders. Und da habe ich begriffen, dieses ein bisschen anders, das ist die Krankheit. Er fühlt sich nicht wohl, er braucht Akzeptanz, er braucht jemand, der zu ihm sagt, ich gehe mit. Wir gehen jetzt gemeinsam nach Hause. Und als ich das erste Mal zu ihm gesagt habe, als dass jemand nicht Nein zu ihm sagt, sage ich, ich gehe mit. Und er sagt, du würdest das wirklich tun, du gehst jetzt mit mir. Sage ich, ja doch, was hält uns hier? Wir gehen. Ja, aber dann bin ich ja gerettet. Und in dem Moment habe ich gesagt, du, ich muss noch das fertig machen. Aber wir gehen dann. Und er war der glücklichste Mensch und ist da gewesen und er war zu Hause plötzlich.
Dann haben sie sich gemeinsam eine Realität gefunden.
Ja, es ist eben eine Realität im Sozialen, in der Akzeptanz, in der Zuneigung, in der Zugewandtheit. Bei meinem Vater wurde die Welt halt immer enger, aber auf engstem Raum kann man noch tanzen, sich bewegen.
Ja, und das bedeutet sich drauf einlassen. Da sind wir an dem Punkt wieder, wo wir schon anfangs waren. Ich bin beim Lesen Ihrer Bücher jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf Dinge gestoßen, die mir dann immer wieder begegnet sind. Dazu gehören Flusspferde, dazu gehören Altpapiercontainer, aber auch die Bauernhände. Die Hände der Waldviertler Bauern oder die klobigen Hände, wie aus der Bauernsage. Hatte Ihr Vater solche Hände oder Ihr Großvater?
Meine Onkel vor allem. Der eine Onkel, Onkel Paul, der war dann Nebenerwerbsbauer und Forstwirt. Der hatte Hände, gerade als Forstwirt, das war eine schwere Arbeit. Mein Vater hat schon auch sehr handwerklich gearbeitet, hatte auch klobige Hände. Ich bin dann selber ein handwerklicher Mensch auch. Für mich ist Schreiben auch tun, gestalten.
Bauen.
Bauen, ja. Mein Vater hat das Haus selber gebaut, hat die Ziegel selber gegossen für das Haus, so nach Feierabend, hat er oben auf den Hügel dieses Haus gebaut. Sein Vater habe gesagt, da oben wächst eh kein Gras und tatsächlich ist das sehr steiniger Grund. Und dort hat er dieses Haus mit mehr oder weniger mit seinen eigenen Händen gebaut, das er dann später nicht mehr wiedererkannt hat.
Wolfurt ist der Ort, aus dem Sie kommen, wo Sie 1968 geboren sind. Hat diese Herkunft Sie geprägt oder tut sie es immer noch?
Ja, es geht gar nicht anders. In Reise nach Laredo heißt es, glaube ich, dass man ein Leben lang im Holzschuh seiner Kindheit schläft. Dieses Aufwachsen, da gab es Häuser, aber da gab es eigentlich keine Zäune um die Häuser. Wir sind immer durch die Gärten bei allen, wir haben zu allen Onkel, Tante gesagt, wir waren frei. Die Eltern hatten zu tun, uns hat man rausgeschickt nach dem Hausaufgaben machen. Und am Abend sind wir nach Hause gekommen wieder.
Da durfte man wieder rein.
Ja.
Genau, heute hat die Gemeinde so um die 9000 Einwohner, habe ich gesehen. Es ist eben Vorarlberg, nahe zur Schweizer Grenze und zur deutschen Grenze, im Einzugsgebiet von Bregenz, also nah am Bodensee auch. Jetzt leben Sie wieder teilweise dort, oder?
Ja, es ist vieles im Umbruch im Moment. Meine Frau ist aus Bregenz. Aber bei ihr ist jetzt der Vater gestorben. Also sie hat keine Familie mehr dort. Mein Elternhaus übernimmt der jüngere Bruder, was ich sehr gut finde. Also dort muss ich meine Räumlichkeiten räumen. So bin ich für den Moment, stehe ich ein bisschen auf der Straße in Wolfurt. Und so haben jetzt meine Frau und ich gerade im vergangenen Jahr ein bisschen dafür gesorgt, dass wir leichteres Gepäck haben. Ich finde es gut eigentlich. Und einmal schauen, was auf uns zukommt.
Das klingt abenteuerlich. Aber jetzt dürfen Sie noch entscheiden, Herr Geiger, ob Sie lieber Narciso Yepes oder Neil Young hören wollen zum Schluss dieses ersten Teils.
Ich habe Lust auf Narciso Yepes.
Ja, dann hören wir den jetzt bis zu den Nachrichten. Herzlich willkommen zurück bei den Zwischentönen mit dem Schriftsteller Arno Geiger und mit Tanja Runo am Mikrofon. Und wir starten in diesem zweiten Teil mit Musik, die von einer Schulfreundin von Ihnen kommt, Herr Geiger. Die CD habe ich gar nirgends gefunden. Sie haben sie netterweise mitgebracht. Was hören wir da jetzt genau?
Das ist von Ramona Cashier, die Vertonung eines Gedichtes von Christine Lavand, österreichische Lyrikerin, die ich sehr bewundere. Mit Ramona Cashier habe ich früher Musik gemacht, in Jugendjahren. Es gab in Wolfurt das Free Music Project mit John Gillard. Den hat es als Straßenmusiker aus Yorkshire nach Vorarlberg verschlagen und hat sich dort verliebt und war dann an der Musikschule Wolfurt der Gitarrenlehrer. Ganz eine charismatische Persönlichkeit, der für uns von unschätzbarer Bedeutung, also kreativ zu sein, sich etwas zuzutrauen. Und diese Lavand-Vertonungen von Ramona sind ganz großartig, berührend.
Was mir vom ganzen Denken blieb, das martert mich in deinem Namen. Ein Stern klebt noch am Fensterrahmen, darin ich meine Stirne rieb. Um alles loszuwerden. Der Mondschein geht auf Erden, in dieser Nacht verloren um. Die Hügel kauen stumm und krumm, als ob sie heim. Ich hab die sieben Bitten des Vater unsers aufgebraucht und merke, wie es Sinn verraucht.
Ramona Cashier haben wir gehört mit einem Text von Christine Lavand, eigentlich der bedeutendsten österreichischen Dichterin überhaupt, wie Sie mich eben belehrt haben. Genau, Arno Geiger, mein Gast heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir treffen uns in Wien. Heute, wo Sie eben teilweise leben. Und gestern Abend als Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich durch die Stadt gelaufen und habe mir die Altpapiercontainer angeschaut. Die sehen ja immer ein bisschen anders aus in jeder Stadt. Und dann habe ich mir vorgestellt, Ihnen dort zu begegnen, wie Sie kopfüber in einem dieser Container hängen und die Füße so rausbaumeln. Leider ist es nicht dazu gekommen. Ich war offenbar ein bisschen zu spät. Wann hätte ich kommen müssen, Herr Geiger?
Vor etlichen Jahren.
Also diese eben beschriebene Szene, die habe ich eben nicht erfunden. Also vielleicht haben Sie sie erfunden, ich weiß es nicht. In jedem Fall kam 2023 ein Buch von Ihnen heraus mit dem Titel Das glückliche Geheimnis. Und da beschreiben Sie Ihr Doppelleben als Schriftsteller und Mülltaucher, oder wie würden Sie es nennen?
Mülltaucher ist gut.
Sie haben das knapp 10 Jahre gemacht?
Ja, na.
Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt.
Schon länger.
Noch also, länger
ja,
als 10.
Ja. Ja, okay. Ich war so 23, Student, weit weg von zu Hause. Das macht die Sache leichter. Und in Wien stehen die Altpapiertonnen in den Straßen, bei den Straßenbahnstationen. Und nein, das ist eher 25 Jahre.
25 Jahre?
Ja,
oh, ich habe sie grob unterschätzt, es tut mir leid. Also die Container stehen eben nicht bei den Häusern, sondern das sind so Sammelplätze. Und dann stehen diese Container, ich habe sie ja jetzt gesehen, sie sehen aus wie in Deutschland die Altpapiercontainer, die so bei Mehrfamilienhäusern stehen. Und was war jetzt Ihr Ziel? Was wollten Sie dort genau finden?
Ja, das war einem Wandel unterworfen. Zunächst als Student nach Wien gekommen, ein bisschen verloren, habe ich festgestellt, da liegen manchmal Dinge drinnen, die ich brauchen kann. Für mich war tatsächlich eine FAZ ein Wertgegenstand. Ich hatte nicht viel Geld. Manchmal lagen Bücher drinnen und habe mir dann irgendwann gedacht, warum eigentlich nur in den einen Papiercontainer schauen, wenn es in der Stadt aber Tausende gibt, und bin losgezogen. Wie gesagt, mit dieser Unbedingtheit und Selbstverständlichkeit, die man als junger Mensch hat, man fängt etwas einfach an, ohne groß darüber nachzudenken, wohin das jetzt führen soll.
Okay, also Sie haben da Lesestoff gefunden und Sie haben da auch und zum Teil dann Bücher, glaube ich, rausgezogen, die Sie dann auf dem Flohmarkt weiterverkauft haben?
Oder ins Auktionshaus getragen habe. Teilweise sehr wertvolle Bücher, Kunstwerke.
Sie haben da richtig spektakuläre Sachen zum Teil gefunden, ne? Also wertvolle Kunstdrucke, glaube ich, manchmal auch richtig alte Ausgaben. Sie hatten auch ein Talent dafür, das zu erkennen, glaube ich, das manche Leute auch nicht unbedingt hätten.
Ja, beim Papier ist Bildung sicher kein Nachteil, dass man Kafka von Konsalik unterscheiden kann.
Ja,
ist gar nicht so selbstverständlich. Später habe ich dann auch ein Gespräch und ein Verständnis dafür entwickelt, dass es Altpapier auch subtile Nachrichten ausschickt in diesen weggeworfenen Alltagsmitteilungen. Und wenn es nur Fresszettel sind, wie man bei uns sagt.
Also so Notizen oder?
Die Pizza steht im Kühlschrank, kannst du dir aufwärmen. Ja. So Nachrichten, wie soll ich sagen, die haben es nicht auf den Nobelpreis abgesehen. Ein Mensch teilt sich mit. Und für mich war das ein guter Ausgleich. Also ich habe auch von der Weltliteratur und vom Lesen von Literatur viel gelernt. Aber in diesem beiläufigen, zweitrangigen bin ich auch oft auf eine so unmittelbare Art, sich auszudrücken, gestoßen, die mich beeindruckt hat zunächst. Und dann auch beeinflusst hat in meinem Schreiben. Also, dass dieses ganze Auftrumpfen schon auch Auftrumpfen ist und dass man sich hinter komplizierten Sätzen auch verstecken kann.
Das heißt, Sie haben die Welt und die Menschen nochmal anders kennengelernt durch diese Abfälle, denen Sie da begegnet sind. Und rein praktisch gesehen, also Sie haben jetzt erstmal Nebenerwerb gesucht quasi, haben sich davon so ein bisschen finanziert und dann plötzlich sind Sie da auf allerhand andere Dinge gestoßen und haben angefangen zu lesen, was Sie dort gefunden haben. Kann man das so zusammenfassen?
Ja.
Also was war das? Briefe, Tagebücher, Briefe. Fresszettel, wie Sie gerade gesagt haben.
Weggeworfenes. Und für mich als junger Mensch war es zunächst einmal vor allem eine Schule des Lebens. Also das hat mir mich selber vertrauter gemacht. Also ich habe festgestellt, die anderen haben auch zu kämpfen. Und eben die äußere Fassade ist das eine, aber so dieser Blick hinter den Vorhang fand ich erleichternd für mich. Dass ich nicht der einzige seltsame Mensch bin auf der Welt. So würde ich sagen, war es zunächst eine Schule des Lebens, mehr als eine Schule des Schreibens. Aber es ist dann doch so, dass es eben die Person verändert. Und wenn es die Person verändert, verändert es auch das Schreiben. Ich fand es sehr bereichernd. Ich wäre nicht die Person geworden, die ich geworden bin. Davon bin ich geprägt. Ich war so unglaublich jung. Ich war 22, 23 Jahre alt. Ich war erfolglos. Ich hatte große Träume. Ich wollte diese Träume verwirklichen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich ganz böse auf die Schnauze fallen werde und dass das schlimm endet und dass ich mich da einmal wöchentlich quasi in die Gosse werfe als Müllsammler. Das passt ins Bild, hätte ich mir damals gedacht. Mit 24 war ich mit dem Studium fertig, am Akademiker. Jetzt bist du Akademiker. Du bist gesund, du bist leistungsfähig und was machst du stattdessen? Du bildest dir ein, Schriftsteller zu sein und bist so als Lumpensammler in den Straßen Wiens unterwegs. Und ich hätte das niemandem je erzählt, nur meinen Partnerinnen. Aber ich habe mich geschämt zunächst einmal dafür.
Ja, offensichtlich. Ich habe mich fast ein bisschen gewundert, weil ich dachte, heutzutage ist es doch eigentlich fast wichtig, dass man irgendwie ein ausgefallenes Hobby hat als Künstler. Es hilft zumindest.
Ja, Sie sagen heutzutage, die Zeiten haben sich geändert. Das gab nicht einmal Wörter dafür. Also dieses Dumpster Diving, Containern, diese Wörter gab es nicht. Das war
die omnipräsenten Flaschensammler heutzutage, ja.
Ja, genau um das ging es. Also es war mit Armut assoziiert, es war mit vielleicht auch psychischen Problemen assoziiert.
Aber eine Leiche haben Sie nicht gefunden? Oder sonst irgendwas Ekliges?
Ja, Ekliges habe ich gefunden, aber ich habe öfters in der Zeitung gelesen, dass wieder mal eine Leiche in einer Abfalltonne gefunden worden ist und ich habe mich innerlich darauf eingestellt. Und zwar regelmäßig, immer wenn ich sage, ja gut, also damit musst du rechnen, dass du den Deckel hebst und dass da drinnen etwas ist, was du nicht sehen willst.
Okay, aber es ist nicht passiert, dass Sie irgendwas gefunden haben, was Sie nicht sehen wollten?
Ja, ich finde jetzt ein Pferdeschädel auch nichts Schönes, ein skelettierter, man erschrickt ein bisschen. Die Menschen wollen ihren Mist loswerden und ob das jetzt 30 Kilo verdorbener Fisch sind oder
eben ein Pferdeschädel.
Skelettierte Pferdeschädel, das ist denen wurscht, Hauptsache sie sind das Zeug los. Man gewöhnt sich an vieles. Zimperlich war ich nie.
Ja, es war scheinbar auch nicht ganz ungefährlich. Also Sie schreiben, Sie haben sich einmal eine Rippe gebrochen. Es gab auch irgendwelche verstauchten Finger, glaube ich, und regelmäßig irgendwelche Muskelzerrungen. Also es scheint nicht ganz ohne zu sein.
Ist körperliche Arbeit. Rippen habe ich mir nicht nur einmal einig. Und die Tonnen sind halt oben so schmal. Und wenn ich da beim bisschen, weil sie auch so groß sind, man muss sich raufstemmen und wenn ich da an diesem oberen Grat eine Rippe ungünstig erwischt habe und mit zu viel Schwung, konnte das schon sein, dass die anknackst.
Ui,
aber
ui. Ja,
ist halt so.
Gehört das zum Geschäft.
Ja, es ist kein Geschäft, wenn man etwas gern macht und ich im Laufe der Jahre auch feststelle, dass ich als Mensch und als Person irgendwie mich entwickeln kann, entfalten kann, dann ist das das Kleinste. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Ich war dann zunehmend, als ich dann auch wirklich erfolgreich war und auch sehr erfolgreich, froh, dass ich so einen Rückzugsraum habe, wo ich keine Leistung erbringen muss, keine Erwartungen erfüllen muss und auch so ein bisschen in diesem Gefühl, ich bin mehr als das, was ich scheine und zwar in beide Richtungen, sowohl in meinem Beruf, in dem ich angesehen bin, bin ich mehr als das, was ich scheine, ich bin sozusagen auch ein Niemand, ein Namenloser in den Straßen, nie getarnt oder irgendwas, aber auch nie angesprochen, weil jemand, der das macht, der weckt kein Interesse, das hat keine Aura. Und als Müllsammler in den Straßen Wiens konnte ich mir auch denken, ja, ich bin mehr als das, was ich scheine.
Was haben Sie denn mitgenommen, wenn Sie vor so einem Altpapiercontainer standen? Also wonach haben Sie gesucht? Was haben Sie mit nach Hause genommen? von diesen ganzen vielen Dingen, die da drin liegen?
Na, gesucht habe ich nach dem großen Schatz, ohne zu wissen, worin er besteht. Das ist wie mit dem Heiligen Gral. Man weiß, es gibt ihn, aber man weiß gar nicht, wie er aussieht und was es eigentlich ist. Meistens habe ich gar nichts gefunden, in den allermeisten Fällen. Aber wenn ich, was weiß ich, die dreibändige Werkausgabe von Norbert C. Kaser, einem Südtiroler Autor, den ich sehr schätze, mag. Gut, dann habe ich mich natürlich gefreut. Manchmal werfen die Menschen ganze Familienbriefarchive weg. Dann sind einfach die Transfers abgerissen. Da ist niemand mehr da, den das interessiert. Man merkt auch, das ist seit Jahrzehnten nicht mehr entfaltet. Dann werfen die das weg und ich denke mir so, und ich bin jetzt der Nachfahre, ich bin der, den es interessiert, ich bin der, der sich darauf einlässt.
Dann sind Sie nach Hause gegangen und haben das durchgearbeitet.
Ich habe es gesichtet, mal kurz geschaut, was es ist, aber so ein großes Briefkonvolut, für das braucht man Wochen, wenn nicht Monate, um das zu lesen, um sich Zeit zu nehmen. Nein, das war dann wieder ein Geheimnis im Geheimnis. Das sind Briefe, aber das ist Papier weggeworfen, damit man Karton daraus macht oder Klopapier. Das wird nach Gewicht gewogen, aber das Geschriebene, das bleibt das Geheimnis. Ist das langweilig, wenn ich es dann tatsächlich lese, oder ist das dieser Schatz?
Das heißt, das hat bei Ihnen dann alles zu Hause gelegen und dann haben Sie mal hier reingeschaut und mal da reingeschaut, haben zwischendurch Ihre Romane geschrieben, haben dann immer diese Stimmen gehört, dieser ganzen Leute, die mit ihm im Raum sind, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, dass es diese Geheimnisse gibt, da ist etwas, das wartet auf mich, wenn der richtige Moment gekommen ist, und ich bin ein optimistischer Mensch, ich bin so voller Zutrauen in die Dinge. Das wird auch oft enttäuscht, aber grundsätzlich war ich immer der Meinung, und das wird mir etwas zu sagen haben. Und irgendwann habe ich diese 2 Wochen Zeit. Dann werde ich das lesen. Dann wird es mich hineinreißen und dann wird es etwas mit mir machen.
Manche Dinge haben Sie wahrscheinlich dann auch hineingerissen.
Ja, unbedingt. Ja.
Und haben auch Ihr Schreiben beeinflusst, auch Ihre Romane beeinflusst oder ein Wissen um eine Zeit zum Beispiel beeinflusst?
Ja, wie verwenden Menschen Sprache in einer bestimmten Epoche oder in einer bestimmten Lebenssituation, in einem bestimmten Milieu? Wir leben ja, die meisten Menschen leben mehr oder weniger in ihrem eigenen Milieu und haben wenig Kontakt zu anderen Milieus. Und für mich war die Welt dadurch sehr, sehr offen, sehr vielfältig. Ich bin natürlich nie die beste Freundin von jemandem. Und es ist natürlich schon auch interessant, die Version für die beste Freundin zu bekommen. Oder wenn ein 12-Jähriger an einen 12-Jährigen schreibt, eben die Version für den 12-Jährigen. Das ist ja immer auch eine Frage, an wen ist etwas gerichtet. Auch das verändert wieder die Art, wie es mitgeteilt wird. Weil die Version für die Lehrerin wäre eine ganz andere. Das hat das vielfältig gemacht, spannend. Ich habe einen besseren Blick für die Menschen bekommen in ihrer Widersprüchlichkeit. Mir ist nie ein wirklich schlüssiger Mensch dort begegnet. Romanfiguren sind in meinen Augen oft zu schlüssig, also zu glatt konstruiert. Wir haben alle, wie gesagt, mehr als nur ein Gesicht und verändern uns auch, je nachdem, in welcher Rolle wir uns befinden. Und das merkt man meinen Romanen an.
Ja, jetzt haben Sie dieses Wissen, sind uns damit ein bisschen voraus, aber eben dadurch, dass Sie dieses Hobby hatten, sage ich mal, was ja auch eine anrüchige Seite hat, denn Sie lesen da Sachen, die nicht für Sie bestimmt sind.
Ja, einerseits ist es so, wenn man seinen Lebensunterhalt verdienen will, damit, dass man vom Leben der Menschen erzählt, ist es gut, wenn man sich eine gewisse Spezialkenntnis erwirbt auf dem Terrain, und vielleicht ist es auch wichtig, dass man zwischendurch einmal ungebetener Gast ist, sonst bekommt man vieles nicht zu Gesicht. Dann andererseits könnte man den Vorwurf auch jedem Archiv machen. Und in dem Moment, in dem diese Informationstransfers abreißen, ich diese Menschen nicht kenne, wird es zum Dokument. Ich kann es nur auf mich selber beziehen. Ich weiß nicht, ist die Person groß, klein, was für eine Stimme sie hat. Ich würde sie nicht erkennen. Meistens ist das posthum, die sind also tot. Und ich glaube, dass es so Begegnungsräume geben soll.
Was ich mich frage ist, warum haben Sie dieses glückliche Geheimnis, das so eine wichtige Parallelwelt für Sie war, wieso haben Sie es überhaupt öffentlich gemacht?
Ja, weil ich es nicht als Unerzähltes mit mir herumtragen wollte. Für mich war es die Geschichte, endet damit, dass ich davon erzähle. Ich habe etwas mitzuteilen, etwas Wichtiges, etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist. Und in meinem Selbstverständnis erzählt man nicht vom Zweitwichtigsten oder Drittwichtigsten, sondern vom Wichtigsten.
Hatten Sie auch Angst, dass irgendwann mal Sie irgendein Paparazzi fotografiert, wie Sie da gerade so mit dem Kopf voraus im Container hängen und sich dazu irgendeine lustige Geschichte ausdenkt, wie der erfolgreiche Schriftsteller gerade nach Briefkonvoluten taucht?
Ja, es gab eine Zeit, da war mir klar, gewisse Dinge kann man nicht fortführen, wenn alle Welt davon weiß. Dann würde dieses glückliche Geheimnis enden. Das hätte mich nicht gefreut und ich habe mich eh oft gewundert, wie haltbar mein Doppelleben ist.
Ja, Sie waren schon recht bekannt dann. Am Schluss müssen Sie gewesen sein.
Sehr, ne? Sehr.
Also ich würde sagen, mindestens seit Ihrem vierten Roman 2005
in Österreich waren jetzt die meisten Bücher von mir meistverkauftes Buch des Jahres.
Mhm, dann. Deutscher Buchpreis gab es dann auch nochmal so dazu, ja.
Also schon sehr präsent. Die Leute haben mich auch erkannt in der U-Bahn oder wo sie mit mir gerechnet haben, aber nicht
am Müllplatz.
In dieser Situation. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Impulse werden weniger, die von dort kommen. Das Altpapier verändert sich auch. Ich fand, ich habe gelernt, was es zu lernen gab und es ist Zeit, Platz zu schaffen, wieder für etwas anderes, für Neues. Und in dem Moment, in dem ich aufgehört habe, gab es für mich keinen Grund mehr, das zu beschützen. Im Gegenteil. Ich wollte ja darüber sprechen, weil ich wirklich etwas zu sagen habe, weil ich Erfahrungen gesammelt habe, die sonst niemand hat. Ich fand, dass ich davon erzählen soll. Ich wollte das keinesfalls als Verschwiegenes mitnehmen.
Als Sie dann drüber erzählt haben, hatten Sie Angst, dass der Vorwurf kommen könnte, ach schau, der Geiger, der hat sich seine Storys aus dem Altpapier zusammengeklaut, der hat sich da nichts selber ausgedacht?
Also wenn ich mir vor dem Veröffentlichen eines Buches vorstelle, was könnte, ich sage jetzt einmal, das Dümmste an Vorwurf sein, was vielleicht kommt, dann kommt das hundertprozentig, immer.
Das kommt aber auch ohne, dass Sie sich's vorstellen.
Ja, also man darf nicht über seinen dementen Vater schreiben. Natürlich ist das gekommen. Das tut man nicht, weil die Dementen versteckt man. Und natürlich behaupten das nur Leute, die meine Bücher nicht gelesen haben, weil das merkt man in Büchern natürlich sofort an. So etwas findest du nicht im Altpapier. Natürlich sind da immer wieder Fundstücke drinnen. Trouvaillen, einfach gute Formulierungen, wie man sie auch in der Straßenbahn hören kann. Das kann man auch auf eBay ersteigern oder sonst was. Das macht den Künstler nicht aus, aber es verändert den Menschen.
I've seen it all, Arno Geiger. Würden Sie das für sich auch so sagen, nach 25 Jahren Tonne, wie ich jetzt gelernt habe?
Ja, und eben zufällig. Ich suche mir ja nicht aus, was ich finde, sondern ich finde das, was vorhanden ist. Dadurch hat es so etwas Willkürliches, das dem Leben gerecht wird. Ich glaube, es heißt in diesem Lied Princess Crocodile, ich rede mit den Toten, sie erzählen mir Geschichten über dich. Und das trifft es schon sehr gut, weil das, was ich im Altpapier gefunden habe, das hat mir Geschichten über mich erzählt und über uns alle.
Do you?
Princess Crocodile von Grü gemeinsam mit FM Einheit. Ein Wunsch meines Gastes heute und das ist der Schriftsteller Arno Geiger. Herr Geiger, wir haben eben Ihr umfangreiches Hobby kennengelernt. Sie haben erzählt, wie Sie nebenher angefangen haben zu schreiben. Sie haben erst noch studiert, als Sie damit begonnen haben, haben dann Ihren ersten Roman veröffentlicht im Hansa Verlag, waren vermutlich mal ziemlich glücklich darüber. Dann mussten Sie aber erstmal ziemlich kämpfen um die nächsten Bücher, um die Veröffentlichung. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, ambivalent natürlich. Einerseits bin ich hoch eingestiegen im Karl-Hanser-Verlag. Das hat mich schon einmal beschützt, wenn ich gefragt wurde, junger Mann, was machen Sie beruflich? Dann, wenn ich sage, ja, ich schreibe, haben Sie was veröffentlicht? Und
das ist immer gut, wenn man auf was verweisen kann.
Ja, genau. Liest das auch jemand, Schätzchen? Ist, glaube ich, bei Frühstück bei Tiffany's, fragt sie ihren Nachbarn, also sagt er, sei Schriftsteller. Das hätte ich eher mit, naja, nicht allzu viele. Aber die Bücher hatten ausreichend gute Besprechungen, teilweise euphorische Besprechungen. Das beschützt, schafft ein bisschen Zeit. Aber es ist auch klar, du musst dich auf eigene Beine stellen und ich will mich auch auf eigene Beine stellen. In Wien gab es zum Glück solche Wohnungen noch, Zimmer, Küche, Klo am Gang, also 30 Quadratmeter mit Klo am Gang, mit den Nachbarn geteilt, sehr billig. Aber das Leben auf 30 Quadratmetern verliert mit den Jahren seinen Reiz und die Ungewissheit drückt. Je weiter die Jahre voranschreiten, mit Mitte 30, dann ist es was anderes.
Knapp. Ja, genau.
Ja, dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Und zwar klar, ich brauche einen Befreiungsschlag. Und das hat mir eine veritable Beziehungskrise auch eingetragen, dass ich beim Schreiben an »Es geht uns gut«.
Ihr vierter Roman, wie gesagt. Ja, vorher gab es eben auch schon drei.
Ja, die sind erschienen und gestorben.
Weil sie nicht beworben wurden.
Auch, weil die Strategien des Verlags andere waren, eher internationale Literatur zu der Zeit. Man steht ja dann auch verlagsintern in Konkurrenz mit Philip Roth, mit Umberto Eco, Milan Kundera, Margrethe Moore. Aber die Zeiten haben sich dann geändert, die deutschsprachige Literatur wurde plötzlich wieder gelesen, dann wurde der Deutsche Buchpreis erfunden.
Auch ein gutes Marketinginstrument, ne?
Ja, und zufälligerweise habe ich dann genau an dem Punkt dieses Buch, wo ich sage, ich brauche einen Befreiungsschlag, ich werfe jetzt alles hier rein, alles, sowohl was ich an Talent habe, als auch was ich in mir habe.
Und dann hat das geklappt.
Ja, war eben ein Zufall, weil im Jahr davor hätte es den Preis ja noch gar nicht gegeben. Ja, und dann fällt der Erfolg quasi durch den Kamin und es ist von heute auf morgen ganz anders. Aber davor, es ist dann schon auch Ansporn, alles zu geben, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht.
Ja, ist schön, wenn das dann klappt.
Das Ende ist die Wahrheit des Anfangs, weil wenn es nicht geklappt hätte ich natürlich alles falsch gemacht. Und ich weiß nicht, man hört manchmal, Erfolg verdirbt den Charakter, aber auch Misserfolg kann den Charakter verderben.
Ganz sicher.
Ja, ist klar. Und es führt einen auf einen ganz anderen Lebensweg und es sind andere Dinge dann prägend. Ich bin froh, dass ich das von beiden Seiten kenne, dass ich auf 30 Quadratmetern mit Klo am Gang gelebt habe, bis ich 37 Jahre alt war. Und ich solidarisiere mich sehr mit diesem jungen Menschen, der diesen großen Traum hatte und den verwirklichen wollte. Aber es fällt schon leichter, zurückzublicken von diesem Punkt, an dem ich heute stehe, nämlich es ist gut ausgegangen.
Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie das erste Mal beim Bachmann-Wettbewerb gelesen haben, 1996?
Und das kann ich mich natürlich erinnern, weil es meine erste Veröffentlichung und meine erste Lesung war. Ich hatte noch kein Wort veröffentlicht, das ging damals noch. Das ist einschneidend. First cut is the deepest. Tut auch weh. Es war der erste Schritt und ich war auf dem Weg dorthin, wo ich heute bin, aber wohlgefühlt habe ich mich nicht.
Aber Sie haben weitergemacht.
Ich habe immer weitergemacht. Klar habe ich weitergemacht, so ich bin trotzig geworden und habe mir gedacht, ihr werdet schon sehen, aber das ist halt so Selbstbeschwörung, wie das Kind, das Angst hat, im Wald zu singen anfängt. Beweist nichts, aber
kann funktionieren.
Kann funktionieren.
Okay, und dann 2005 kommt Ihr vierter Roman raus, Es geht uns gut, und dann kommt der Erfolg. Sie werden breit diskutiert, überall rezipiert, es gibt den Deutschen Buchpreis, Sie sind auf einmal in allen Buchhandlungen in Österreich. Und dann hat dieser Erfolg aber auch wieder Tücken, offensichtlich. Sie hatten wie so eine Art Zusammenbruch danach, oder?
Ja, das kam wirklich über Nacht. Es wusste ja auch niemand, dass dieser Deutsche Buchpreis, dass ein einzelner Preis ein Buch zum Bestseller macht. Und zwar überall, auch im Ausland. In Deutschland Spiegel Bestsellerliste ganz vorne. Und ich hatte nur Strategien für den Misserfolg. Das hat mich beschäftigt die Jahre davor, und ich hatte gute Strategien entwickelt. Sehr gute sogar, finde ich.
Vielleicht könnten Sie dazu auch noch mal was veröffentlichen. Da wären wahrscheinlich sehr viele Leute dankbar.
Ja, das glückliche Geheimnis erzählt viel von diesen Strategien. Und jetzt geht's von heute auf morgen überall nach links, wo es vorhin überall nach rechts gegangen ist. Und ich werde herumgereicht. Ich habe ein Gesicht, ich habe einen Namen. Ich habe nie Einladungen zu Veranstaltungen bekommen, das konnte man an einer Hand abzählen, und plötzlich kamen da Hunderte. Ich hätte Veranstaltungen machen können, bis ich tot umfalle, und habe Veranstaltungen gemacht, bis ich vollständig das Gefühl verloren habe für mich selber, für meinen Alltag, für mein Leben. Ich war ja abgeschnitten von allem, was mir etwas bedeutet hat, war überfordert.
Durch dieses Unterwegssein, oder was war es eigentlich?
Ja, Mittelpunkt zu sein. Ich kannte die Welt nur vom Rand. Eben diese Müllsammler-Existenz von unten her. Ich war immer der Beobachter. Und ich glaube, man kann im Leben entweder sehen oder gesehen werden. Und da ich ständig gesehen wurde, ständig angeschaut wurde, ständig im Mittelpunkt stand, dann habe ich das Gefühl für mich verloren, für die Situation. Ich war sozusagen auch viel zu sehr mit mir selber beschäftigt, mit dem Erfolg. Natürlich war ich einerseits glücklich, dass mir das widerfährt, aber andererseits war das alles Dominierende. Und eigentlich ist das eine leere Mitte, um die ich da gekreist bin. Das hat keinen Inhalt. Ich habe es nicht geschafft, mich herauszunehmen aus der Situation. Aber ich hatte einen Zusammenbruch dann mehr oder weniger. Ich konnte bei Veranstaltungen nicht mehr schlucken während des Lesens. Es ging einfach nicht mehr. Der Körper hat rebelliert. Ich wollte woanders sein. Das Thema haben wir dann heute vielleicht noch.
Das haben wir gleich.
Ja,
das
ich wollte woanders sein. Und der Kopf hat es gewusst, der Körper hat es gewusst, aber ich war da und ich habe diese Abende bestritten. Ich habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen, dass ich unglücklich bin. Und ich erinnere mich so gut an die letzte Veranstaltung. Es war in der Schweiz, es war eine Sonntagsmatinee. Ich wusste, das ist jetzt die letzte Veranstaltung. Danach gab es noch eine Suppe. Ich glaube, ich war mit der Nase 5 Zentimeter über der Suppe. Und die haben auf mich eingeredet, von rechts und von links. Und der Kopf ist immer weiter runtergegangen. Ich habe die Suppe genommen und dann, so. Und in einer Stunde fahre ich heim. Und das wird so großartig sein. Und dann bin ich auf ganz andere Art wieder mein eigener Herr, Mensch. Dann gehöre ich mir wieder und ich habe keine Existenzängste mehr. und ich stehe auf zwei Beinen und dann bin ich freier, als ich es davor war.
Ja, das war richtig krass anscheinend. Also Sie haben gesagt, Sie konnten nicht mehr schlucken bei Veranstaltungen. Sie haben auch Ängste entwickelt in verschiedene Richtungen, ne?
Ja, ja, ich war damals noch im Telefonbuch und immer wenn ich nach Hause gekommen bin und der Anrufbeantworter hat geblinkt, dann habe ich so Herzrasen bekommen und ich habe Panikattacken bekommen. Nur, wer ist das jetzt wieder? So,
weil da wildfremde Leute Ihnen einfach auf den AB gequatscht haben.
Ja, und die einerseits Schüler, die das Buch in der Schule lesen mussten und was weiß ich,
die nicht
zufrieden damit waren und gesagt haben, man solle mich ins KZ werfen. Frauen, die betrunken in der Nacht anrufen und sagen, sie sind mein Lebensmensch.
Oh weh. Ja.
Leute, die Veranstaltungen wollen. Also das, was ich auf keinen Fall noch leisten wollte. Und das war mir alles so unangenehm und ich habe das meiner Frau nicht erzählt, was mir die Leute auf den Anruf beantworten. Mir war das so unangenehm. Und heute bin ich so privilegiert. Die eigentliche Lebensleistung für mich ist dann letztlich die Beziehung zu meiner Frau, dass ich das habe, dass ich beruflich erfolgreich bin, dass ich hier sitzen darf, dass wir hier reden, entspannt.
Ja, aber wie sind Sie jetzt dahin gekommen? Weil ich meine, wenn man einmal in dieser Literaturwelt unterwegs ist, wenn man ein arrivierter Autor ist, wie Sie es sind, dann kann man dem ganzen Rummel ja nicht so ohne weiteres entkommen. Also was haben Sie dann gemacht? Wie haben Sie das gelöst?
Also das Beste war, ich habe mich in mein Räuberzivil geworfen, bin auf mein Fahrrad gestiegen und habe mich mit den Altpapiertonnen beschäftigt. Also ich habe mich wieder zu einem namenlosen Niemand gemacht, zu einem freien Menschen, einem Herumstreuner. Und das hat mir geholfen, das alles zu relativieren. Und das ist wahrscheinlich einer der wichtigen Gründe, warum ich das dann noch 10 Jahre lang weitergemacht habe. Dort muss ich niemandem etwas beweisen. Das hing auch nicht von meiner Redegewandtheit oder von meinem Charme ab, ob etwas dabei herauskommt. Es war einfach Zufall, was mir widerfährt. Und ich mochte das zunehmend, dass ich nichts finde. Ich fand dann vielleicht die Runden die schönsten, wenn ich nichts gefunden habe.
Tatsächlich.
Ja, weil es einfach, dann war gar nichts. Dann war ich nur unterwegs und habe am Leben teilgenommen. Welcher, ich sage jetzt einmal, Intellektuelle verbringt tausende Stunden auf der Straße am Vormittag und das Leben findet statt. Und ich denke mir, ich bin Teil dieses Lebens. Es ist wurscht, da klopft der Specht und dort ist jemand mit seinem Laubbläser unterwegs und Frauen von der Caritas oder von Essen auf Rädern gehen ihrer Arbeit nach. Es ist schön, schönes Leben. Und das gehört zu diesem erfolgreichen Menschen dazu, dass es dieses Doppelleben und dieses Gegengewicht immer gab und diesen Rückzugsraum, diese Freiheit, die ich mir genommen habe. Dann habe ich aufgehört. Ein bisschen vermisse ich es manchmal, dass ich diesen Fluchtraum zumindest nicht mehr habe.
Das glaube ich. Das muss ein großer Einschnitt gewesen sein. Wollen wir woanders hören? Passt gerade so gut.
Ja, passt so gut.
Text von Thomas Brasch.
Ja, großartig.
Großartige Interpretin auch.
Mascha Curella. Ich bewundere es, wie sie nicht nur singt, sondern auch in jedem Ton, in jeder Note, aber auch wie sie intoniert, spürbar macht, dass sie auch weiß, was sie singt.
Wenn man woanders wär, vielleicht an der Küste. Oder vielleicht nebenan, woanders, wenn man an einer Post stehen könnte oder am Meer. der unter den Füßen knirscht.
Woanders ein Song und ein Gedicht gewünscht von Arno Geiger, der bei den Zwischentönen zu Gast ist heute im Deutschlandfunk. Herr Geiger, Sie haben gesagt, Sie haben aufgehört mit Ihren Touren durch Wien. Juckt es Sie manchmal noch, wenn Sie an so einem Container vorbeikommen, oder ist das aus und vorbei?
Es ist aus und vorbei. Das weiß ich einfach aus der Erfahrung der einzelnen Altpapiercontainer. Der ist nicht interessant. Der eine, der lässt mich kalt.
Jetzt haben Sie gesagt, wie wichtig das war für Sie, dieses Paralleluniversum zu haben oder dieses Doppelleben zu haben, dass das eben so ein wichtiger Rückzugsort war. Was ist an die Stelle getreten, fragt man sich natürlich. Womöglich ein Geheimnis, das Sie uns erst in drei Bücher weiter verraten.
Ja, das wäre sozusagen der Idealfall. Aber das ist jetzt noch nicht ganz absehbar. Also, ich bin ein fantasiebegabter, geschickter Mensch. Es ist, glaube ich, auch ein Fehler, wenn man etwas eins zu eins ersetzen will.
Ich möchte zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das ich nie angesprochen hätte, wenn Sie nicht selbst darüber geschrieben hätten. Es geht so in die Richtung, was wir eben schon besprochen haben. Und zwar sprechen Sie am Ende von das glückliche Geheimnis über die Angst, dass einem als Schriftsteller irgendwann mal lebend der Saft ausgehen könnte. Sie nennen da auch so Beispiele, aber dass man eben trotzdem weiterschreibt aus Gewohnheit, aus Routine, weil es eben die eigene Rolle ist. Wie verhindert man das, dass das passiert?
Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einerseits, indem man draußen bleibt, in der Welt offen bleibt für Neues, auch sich die Fähigkeit erhält, sich zu verändern.
Das heißt, das kann man sich einfach vornehmen?
Man kann es tun, ja. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man aufhört.
Tja.
Dann passiert einem das auch nicht.
Das stimmt.
Aber die Vorstellung, ewig so weiterzumachen, nur weil ich nichts anderes kann und weil ich das Bedürfnis habe, dass auf Büchern vorne mein Name draufsteht, hat eigentlich nichts Angenehmes bei mir. Und die bedeutenden Alterswerke in der Literatur, die kann man an einer Hand abzählen. Die kommen selten vor. Ich rufe mir das in Erinnerung. Warum eigentlich nicht auch irgendwann sagen, was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt. Ist ja auch komisch, immer ein Buch geschrieben zu haben und dann sofort das nächste zu schreiben, als hätte das Buch davor einem nicht die Möglichkeit geboten, zu sagen, was man zu sagen hat.
Ja, mittlerweile hat man vielleicht noch was Neues erlebt?
Ja, das mag schon sein. Aber es ist nicht immer der Fall. Ich lese die Bücher ja.
Okay, jetzt sind Sie Mitte 50 und können sowas sagen. Ich meine, auch früher Zeitpunkt eigentlich, sich mit sowas zu beschäftigen, mit so einer Frage, wie macht man Schluss mit
also
der Kunst?
Ja, finde ich gar nicht, weil wenn man in der Situation dann drinnen ist, glaube ich, ist es zu spät, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen.
Das heißt, Sie bereiten sich schon vor darauf, dass Sie dann auch bereit sind?
Ja, ich denke es einmal schon durch. Ich spiele ja viele Möglichkeiten durch immer. Das ist auch wichtig beim Romanschreiben, dass man unterschiedliche Möglichkeiten durchspielt, um dann im Schreibprozess gewappnet zu sein. Also welchen Pfad nehme ich jetzt? Ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich das bewusst zu machen, dass es vielleicht einmal den Punkt geben kann, könnte, indem auch ein Buch sagt, du bist frei, du bist erlöst, du darfst aufhören. Du hast das gegeben, was du zu geben hattest. Ist doch eigentlich ein schöner Gedanke.
Es ist noch eine längere Reise. Hoffentlich alles Gute dafür, Herr Geiger. Ich danke Ihnen für den Besuch im Studio heute. Sehr schön, dass Sie da waren.
Liebe Frau Runo, ich bedanke mich für die Einladung.
In der kommenden Woche trifft mein Kollege Raul Mörchen auf den Künstler Jürgen Klauke bei den Zwischentönen. Aber wir wollen es jetzt auch nicht so ganz fad ausklingen lassen. Deshalb habe ich mir vorgestellt, dass es vielleicht ganz passend sein könnte, wenn wir jetzt zu den Anfängen zurückgehen, nochmal ins Offene, zu einer Zeit, wo man nicht wusste, wie wird das alles mit dem Schreiben, mit dem Leben überhaupt. Sie hatten diesen bekannten Nebenjob bei den Seefestspielen in Bregenz und da haben Sie Kalexiko gehört. Was haben Sie genau gemacht dort bei den Festspielen und wie würden Sie dieses Lebensgefühl von damals beschreiben?
Ich war Gehilfe bei der Tontechnik.
Man klettert im Gestänge oder
ja,
was macht man da?
Auf der Bühne, also Rowdy. Also ja, Kabel verlegen im Gestänge, Lautsprecher, 100 Kilo schwer rauf zu hieven.
Kurze Hosen, verschwitzt nehme ich an, Hochsommer.
Fast nur junge Männer, viel blödeln, wenn wir verschwitzt waren, Kopfsprung in den See, unmittelbar von der Bühne. Wir hatten einen eigenen Badesteg. Dort auch, das war das Letzte, was wir gebaut haben. Wenn die Bühne fertig war, haben wir den Badesteg gebaut. Dort haben wir Kalexiko gehört. So, die Welt ist groß, die Welt bietet viele Möglichkeiten, auch Ungewissheiten, aber eigentlich, wir freuen uns drauf.
Gut, dann nehmen wir das mit ins Heute.
Ja, also dieses kommt nichts Besseres nach, das ist ja so konservativ. Und diese Ungewissheit der Zukunft, die hat auch etwas Schönes.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.